Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geworden. Und jeder, der den liebt, der werden lässt, liebt auch das, was aus ihm geworden ist. In diesem erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Innenziele hüten. Denn dies ist die Liebe Gottes, auf dass wir seine Innenziele hüten, und seine Innenziele sind nicht schwer. Da alles das, was aus Gott geworden ist, den Kosmos besiegt, und dies ist der Sieg, der den Kosmos besiegt, unser Glaube. Wer aber ist der den Kosmos besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist der, der gekommen ist durch Wasser und Blut und Geist, Jesus Christus. Nicht in dem Wasser allein, sondern in dem Wasser und in dem Blut. Und der Geist ist der, der bezeugt, da der Geist die Wahrheit ist. Da drei die Bezeugenden sind, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind hinein in das eine.
Ja, das Thema heute Morgen heißt, der Glaube oder die Treue, der oder die den Kosmos besiegt. Und wir haben eben schon die Verse gehört und am Gebet gehört, dass das nicht um unseren Glauben geht. Das ist ja sehr wichtig zu wissen. Was erwartet uns hier in diesem Text? Zunächst geht es darum, dass jeder, der wortgemäß glauben darf, dass Jesus der Messias oder der Christus ist, der ist aus Gott geworden. Wenn du ein Wort hier seltsam finden magst an der Textlesung, dann sei ganz getrost, ich werde jedes Einzelne, was du vielleicht noch nie gehört hast, erklären. Und wir nehmen uns die Zeit, auch das eine oder andere noch etwas gründlicher anzuschauen, weil ich mir gewiss bin, dass die wirkliche, möglichst wirkliche Wiedergabe des Grundtextes nicht immer geläufig ist. Aber es mag gut sein, und das ist immer meine Anregung, dass du viele verschiedene Übersetzungen liest, um nicht betriebsblind zu werden. Wenn du ein ganzes Leben nur die eine Übersetzung liest, wird dir manches entgehen. Also Vielfalt ist auf diesem Gebiet notwendig, es sei denn, du hast die Zeit, die Kraft, den Wunsch, die Gelegenheit, den Mut, was du auch immer dafür nehmen willst, die Grundtexte der Bibel zu studieren und zu lernen, dann brauchst du keine Übersetzung mehr. Wäre der Idealfall. Aber das ist wohl nur wenigen geschenkt. Ja, was erwartet uns hier noch? Wer die vom Gott gegebenen Innenziele hütet, wir reden da ganz ausführlich drüber, der hat das Zeugnis der Liebe Gottes in sich. Das ist eine ganz wertvolle Erkenntnis oder Gewissheit, die wir ja alle brauchen. Dann werden wir noch darauf hingewiesen von Johannes hier, dass der aus Gott geworden ist, wie immer das geschieht, wir werden noch sehen, dass der aus Gott geworden ist, den Kosmos besiegt. Müssen wir klären, was ist Kosmos, was ist der Sieg. Und dann lernen wir noch, dass der Geist zusammen mit Wasser und Blut als drei Zeugen die wesenhafte Göttlichkeit aller Beteiligten bezeugt. Geht nicht nur um den Christus, den Messias, auch um seine Leibesglieder. Gut, ja, wir schauen uns, wie gesagt, die Punkte im Einzelnen an. Falls jemand zwischendrin aus lauter Verzweiflung was wissen muss, weil er sonst nicht weiterkommt, dann kannst du auch gerne mal die Hand heben und sagen, ich hätte da eine Frage. Das kannst du gerne machen bei mir. Solange du nicht mehr redest als ich, gell, dann ist das in Ordnung. Aber, ja, um das noch zu erklären, warum es gibt... In einer Versammlung in der Schweiz ist ein Bruder, der ist da sehr eifrig drin, weil ich das angeboten habe. Und er hat dann so viel dazwischen gefragt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, am besten du kommst daher, machst hier weiter und ich setze mich dahin. Gell? Und da hat er verstanden, dass das wohl zu viel gewesen ist. Gut, also, aber ich fordere gerne das auf, nur Mut, gell? Weil ich weiß, dass das auch für die Zuhörer manchmal schwierig ist. Aber du kannst es bei mir gerne machen. Soweit noch zur Ermunterung für eine Frage. Wir haben ja auch hinterher noch Zeit, wenn ihr wollt. So, Vers 1 hieß es, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geworden. Und jeder, der den liebt, der werden lässt, liebt auch das, was aus ihm geworden ist. Wir haben im gesamten ersten Johannesbrief dreimal dieses jeder, hier zweimal und noch einmal im Kapitel 2. Jeder, der glaubt, jeder, der Gerechtigkeit tut, Kapitel 2, 29, jeder, der liebt. Glauben heißt ja eigentlich treu sein, vertrauen. Das Wort Glaube in unserer Sprache ist ja etwas abgegriffen. Wenn du da draußen stehst, oder auch das Wort hoffen, wenn du da draußen stehst und sagst, ich glaube, der Bus kommt heute später, oder ich glaube, heute regnet es, dann bist du nicht ganz sicher. Gell? Aber der biblische Glaube, das biblische Vertrauen, die biblische Treue, das ist mehr. Das heißt, ich vertraue meinem Gott absolut. Das ist der Begriff des Glaubens, wenn du dich hier mit diesem Wort beschäftigst. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief im Kapitel 4, Vers 2 dazu, in diesem erkennen wir den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus als im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Wir haben ja gestern schon mal ansatzweise darüber auch gesprochen. Also das Bekennen, ich wiederhole mich gerne, das biblische Bekennen heißt, ich muss mit den Worten der Schrift bekennen oder bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Und da gehört eine ganze Reihe dazu, wäre auch ein Thema extra. Was gehört alles zu diesem Bekenntnis dazu? Was macht den Christus, den Messias aus in der biblischen Bezeugung, und zwar mit allen Facetten? Und deswegen sagt er auch im Vers 15, gleiches Kapitel, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das ist ganz wichtig, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Wenn ich das lese, denke ich immer an Johannes 17, das Gebet Jesu schon vor Golgatha, wo er gesagt hat, ich bin in ihnen und du in mir. Es geht hier um eine Wesenseinheit zwischen Gott, Sohn und den Söhnen. Und das muss uns bewusst werden. Das ist, nur, ist keine Theorie. Ja. Also dieses Bekenntnis hat zum Inhalt die Wesenseinheit aller Beteiligten. Und ich denke manchmal, dass uns das nicht so recht bewusst ist, worum es hier geht. Und deswegen ja auch der Hinweis immer, dass dieses ganze Geschehen von oben her stattgefunden hat. Da kommt dann Nikodemus zu Jesus und Jesus sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren werden oder du musst von oben her geboren werden. Das Wort, was damit gebären übersetzt wird, heißt ja eigentlich werden. Das ist das griechische Grundexwort. Heißt werden, nicht gebären oder geboren werden. Das kann man dafür verwenden, keine Frage, weil in Galater 4, Vers 4 heißt es ja, dass Jesus geboren wurde von einer Frau und kam unter Gesetz. Da steht auch werden, da steht nicht gebären. Für gebären gibt es ein extra Wort im Neuen Testament, das heißt tikto. Also wie Jesus sagt, wenn die Frau gebiert, dann hat sie zunächst Nöte und wenn das Kind dann da ist, hat sie alles vergessen. Da steht wirklich tikto, also die menschliche, fleischliche Geburt. Wenn es um heilsgeschichtliche Entwicklungen geht, um ein heilsgeschichtliches Werden, steht nie das Wort für geboren, da steht immer Werden. Wir sind aus Gott geworden. Christus ist der alleinig gewordene seitens Gottes, Johannes 1. Ich habe ja früher mal 15 Jahre lang Türken gepredigt und da war für uns die Grundlage des Gespräches, Jesus ist der Sohn Gottes, aber Gott hat ja keine Frau, gell? Also ist er nicht gezeugt, sondern er ist gemacht worden. Und die Mohammedaner, die haben das akzeptiert, Jesus ist ein Prophet, er ist von Gott gemacht worden als Prophet. Da hatte ich eine Gesprächsgrundlage. Heute würde ich das anders machen, gell? Aber wichtig ist zu wissen, dass in der Tat aus Gott nichts geboren worden ist im Sinne der menschlichen Geburt, sondern es ist aus ihm heraus geworden. Und das ist auch eine Wesensgleichheit. Also der Christus ist Wesens eins mit Gott. Und wenn wir aus Gott geworden sind, im biblischen, heilsgeschichtlichen Sinne, sind wir Wesens eins. Ob du das jetzt fassen kannst oder ob wir auf unser elendes menschliches Dasein schauen und sagen, das kann ja nicht sein, das mag dahingestellt sein. Das ist eine Glaubensfrage, eine Vertrauensfrage. Glauben heißt Vertrauen. Mein Gott sagt mir, dass ich, wenn ich Jesus mit den Worten der Schrift bekenne, aus ihm geworden sein muss, sonst kann ich das gar nicht machen. Verstehst du? Das müssen wir uns mal bewusst machen, was das bedeutet. Unser Glaubensväter, ich weiß nicht, wer das war, Heller oder Geier, der hat immer gesagt, Adel verpflichtet. Adel verpflichtet, gell? Ich habe es dir schon mal gesagt. Adel verpflichtet. Warum denn? Wenn ich weiß, wer ich bin, dann schäme ich mich, wenn ich mich nicht so benehme, wie das einer machen muss mit dieser Herkunft. Wenn wir wissen, dass wir Wesens eins sind mit Vater und Sohn, in dieser Vertrauensform hier, um die es hier geht, ja, dann gebe ich mir alle Mühe, ordentlich zu leben. Wir sind dann nicht in einer Religion. Religion dreht das doch rum. Die sagt, benimm dich ordentlich, damit Gott dich überhaupt anerkennt. Er hat uns anerkannt, er hat uns befreit, er hat uns gerettet, er hat uns verherrlicht. Römer 8, Römer 5, überall wo du guckst, im Wort wird uns gesagt, es ist geschehen. Jetzt muss ich mir gewiss sein, dieser Herkunft, und dann werde ich mir alle Mühe geben, ordentlich zu leben. Das ist ein ganz anderer Glaubensstand, wenn ich so denken kann. Also, wir sind geworden aus Gott, wir sind aus Gott geworden. Und deswegen sagt Johannes in 1. Johannes 4, 6 dann auch, wir sind aus Gott, der Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Denkt dran, das Wort sortiert die Leute. Also wenn ich mit Leuten über das Wort Gottes rede und die sind dem Wort zugeordnet, werden die fragen, werden zuhören und werden geführt werden. Aber wenn ich mit Leuten rede, die nicht zugeordnet sind, dann gehen die weg. Dann wollen die gar nichts wissen. Also wir müssen da niemanden festhalten oder hinterherlaufen. Nein, bezeuge das Wort wortgemäß und dann wird das Wort entscheiden, wer diesem Wort zugeordnet ist. Und das hat mit Wesenhaftigkeit zu tun. Das innere Wesenhafte entscheidet. Hast du nicht schon Situationen gehabt, wo du gegen alle Vernunft gewusst hast, im Inneren, genau das ist richtig, das muss ich jetzt machen, hier bleibe ich, das gefällt mir. Also ich habe das schon erlebt und ich kann euch sagen, genau das ist zielführend. Nicht mein Verstand, mein analytisches Denken, nein, das ist eine Sache der Eingeweide. Gell? Das Neue Testament nennt das Blanche Norden, also die innersten Gefühle. Es ist ein etwas Inneres, es hat mit Herz und mit Gedärme zu tun, gell? Ob uns das jetzt freundlich klingt oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist das Handeln Gottes in meinem Leben. Er gibt mir diese Gewissheit ins Innere. Das hat nichts mit Verstand zu tun. Übrigens, das Wort Gehirn gibt es in der ganzen Bibel nicht ein einziges Mal. Also ist nicht so wichtig. Gell? Verstand und Herz und Gefühl, innere Empfindungen, darum geht es. Das Herz entscheidet nach der Schrift über alles.
Ich habe übrigens erst kürzlich einen Artikel gelesen, dass das Hirn vom Darm her sehr viele Impulse
empfängt. Okay, danke. Danke für die Bestätigung. Ja. Gut. So, und wenn wir aus Gott geworden sind, sagt Johannes hier, dann lieben wir auch das, was aus Gott geworden ist. Das ist doch Wesenseins. Wir werden nachher, wenn es um das Wort Innenziel ja gleich geht, noch was dazu auch hören. Hast du nicht das Gefühl, wenn du mit Geschwistern zusammen bist, oder wie jetzt Daniel oder ich, wir reisen durch die Weltgeschichte, und da kommst du auch mal in eine Gruppe, wo du noch nie gewesen bist. Kennst keinen Einzelnen, vielleicht den Leiter von der Gruppe oder ein Ehepaar dort oder wie auch immer. Dann hast du sofort ein Gefühl für die Gruppe. Du hast ein Empfinden, eine innere Gewissheit, und das ist entweder, ja, hier ist ganz toll, gell, die gehören dazu, oder es gibt auch so Stellen, wo du manchmal denkst, die sind hier in der Tiefkühltruhe, gell, also irgendwie, das ist, da fehlt irgendwo dieses Innere, gell, diese innere Beziehung. Deswegen ist mir auch wichtig hier, wenn Johannes sagt, wenn du aus Gott geworden bist, hast du genau das Gefühl mitbekommen, diese innere Empfindung für die anderen, die auch aus ihm geworden sind. Also hier bei euch habe ich das Gefühl, ich bin zu Hause. Gell? Und ich habe, als ich vor ein paar Jahren hier das erste Mal war, habe ich vielleicht 3, 4, 5 Leute von euch gekannt. Gell? Aber es war irgendwie, war das, ja, gell, sonst wäre ich ja nicht wiedergekommen. Hätte ich gesagt, Daniel, such den anderen, gell, einer reicht. darum geht es hier. Das heißt, alles, was aus Gott geworden ist, hat auch eine innere Beziehung. Diese Wesenseinheit, die Gott hier installiert hat, die schon Jesus gebetet hat vor Golgatha, Johannes 17, die ist ganz entscheidend für Gemeinsamkeiten, wenn es um die Ekklesia des Gottes geht. Deswegen im Vers 2, dieser Hinweis hier, 1. Johannes 5, Vers 2, in diesem erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Innenziele hüten. Vergiss mal das Letzte jetzt, das erkläre ich gleich. Also, in diesem erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben. Also, wenn du Gott liebst, wenn du weißt, ich bin Wesenseins mit Vater und Sohn, dann wirst du auch alles lieben, was den gleichen Stand hat. Das heißt, die Kinder Gottes, das kommt ja 10-mal vor im Neuen Testament, die Kinder Gottes, das hat Johannes mal geschrieben von Jesus in Johannes 1 im Evangelium, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Autorität, Kinder Gottes zu werden, denen, die hinein in seinen Namen treu sind, die an ihn glauben, gell, das ist die Kurzform, die hinein in seinen Namen treu sind. Wenn jemand in Christus hinein treu ist, das heißt ihm ganz ergeben ist, dann ist es die einzige und richtige und wichtige Basis für eine gemeinsame geistliche Sache, also für geistliche Gemeinschaft. Und du wirst sofort merken, wenn jemand nicht diesen Stand hat, dass er Christus mit Haut und Haaren und allem liebt und ihm vertraut, weil dann gibt es eben diese geistliche Gemeinschaft nicht. Und in Johannes Evangelium Kapitel 15, da sagt ja Jesus nochmal, dies ist mein Innenziel, auf das ihr einander liebt, so wie ich euch liebe. Ich muss jetzt mal was zu dem Innenziel sagen, damit ihr nicht jemand ganz verzweifelt fragt, vielleicht, was soll das, habe ich noch nie gehört. Dieses griechische Wort entole wird meist übersetzt mit Gebot. Steht immer Gebot in den Bibelübersetzungen. Ich halte das für zu kurz gegriffen, weil dieses griechische Wort beinhaltet das Telos, also das Ziel, und eine innere Verbindung. Also Gott hat uns ins Innere ein Ziel gegeben, auf das wir hin treu sind, glauben und leben. Und darum geht es. Dieses ins Innere gegebene Ziel, man könnte auch sagen, eine zielgerichtete Anweisung, besagt nicht, dass ich das alles schon erfüllt habe, dass ich das kann, darum geht es nicht, sondern das Hüten oder Bewahren der Innenziele Gottes heißt, dass ich zielorientiert lebe in diesem Gotteswillen, den er mir ins Innere gegeben hat. Wir machen gleich noch einen Test, ich habe einen schönen Testvers, da kannst du das prima für dich selber entscheiden, ob du lieber Gebot liest oder lieber das Innenziel im Auge hast. Also, es gibt mehrere Hinweise darüber, vor allem bei Johannes, das ist ganz auffällig, wo auch Johannes Jesus selber zitiert, was er alles dazu gesagt hat. Ich will noch mal einen anderen Vers lesen, 1. Johannes Kapitel 14, Vers 21, Johannes Evangelium. Da sagt er, der meine Innenziele hat und sie hütet, jener ist der, der mich liebt. Der aber, der mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm ihnen offenbaren. Okay. Wer meine Innenziele hütet, wer meine zielgemäßen Anweisungen hütet, dem werde ich mich ihnen offenbaren. Okay. Das sind so Zusagen hier, die müssen wir da in unserem schwachen irdischen Leben Mut machen können, dass er in der Lage ist, sich ihnen zu offenbaren, wenn ich ihm ganz vertraue und die von ihm gegebenen zielgemäßen Anweisungen hüte. Da steht nicht halten oder einhalten. Das heißt, hüten, ich achte darauf, ich lebe darauf zu, das ist mein Ziel, das habe ich noch nicht erreicht, ich bin auf dem Weg dahin, ich gebe mir Mühe, er hilft mir dabei. Es ist nicht vollendet im Handeln, das ist ganz entscheidend. Und im ersten Johannesbrief, der jetzt dran ist, diese Tage, im Kapitel 2, Vers 5, gibt es ja auch so einen Hinweis dazu. Da heißt es, wer aber sein Wort hütet, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet worden. Darin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sein Wort hütet, wenn du da sein Wort hütest, was heißt denn hüten? Bewahren, darauf achten. Also wenn mit mir jemand redet und verfälscht den Grundtext, den haue ich gleich auf die Finger, geistlicherweise. Weil das kann ich nicht zulassen. Wir hüten das Wort, wir achten darauf, dass es nicht verdreht wird. Und wenn du so einer bist, der das Wort hütet, sagt Johannes hier, dann erkennst du daran, dass wir in ihm sind. Ach, das ist eine Garantie, gell? Das ist eine Zusage. Bist du jemand, der das Wort hütet, liebst du das Wort, kümmerst du dich drum, dann weißt du, ich bin in ihm. Er ist das lebende Wort. Und das, denke ich, ist ganz wichtig. Also, das Halten oder Befolgen von Geboten halte ich für eine völlig falsche Darstellung hier im Wort Gottes. Ich beweise euch das gleich noch. Sondern niemand wird die Gebote Gottes halten können im Sinne von erfüllen. Wir haben hier schon drüber gesprochen, Daniel auch, dass wir unsere Verfehlungen bekennen, dass wir Verfehler sind, ist mein letztes Thema am Montag früh. Und lasst euch überraschen. Gell? Und es ist sinnfälliger, wenn ich das griechische Tereo mit hüten oder bewahren wiedergebe, nicht mit halten. Unter halten verstehe ich einhalten. Und das ist schlichtweg unmöglich. So, ich habe euch einen Testvers versprochen, den lese ich jetzt, wenn du willst, kannst du mitlesen in deiner Bibel und dann kannst du mir anschließend sagen, ob das für dein Leben zutrifft, was da steht. Und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 15, im Vers 10. Johannes 15, Vers 10 macht Jesus einen hohen Anspruch an die Glaubenden. Und ich frage euch, wenn wir den Text gelesen haben, kannst du das, was da steht, für dich in Anspruch nehmen? Vielleicht hast du Luther oder Elberfeld oder irgendwas. Lesen wir bitte original. Johannes 15, 10.
Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wenn ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.
Danke. Ist jemand hier, der die Gebote des Vaters so halten kann wie Jesus, um in seiner Liebe zu bleiben? Jetzt kannst du dich melden. Gell? Also ich habe das schon wie viel Mal gemacht, in allen möglichen Gruppierungen, hat noch niemand die Hand gehoben. Und ich würde mich das auch nicht wagen. Wenn ich aber weiß, dass es hier um ins Innere gegebene Heilsziele geht für mein Leben und für alles eigentlich und dass es um Hüten dieser Ziele geht, dann kann ich sagen, ja, denn hier steht, wenn ihr meine Innenziele hütet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie auch ich die Innenziele meines Vaters gehütet habe und seiner Liebe bleibe. Also die zielgemäßen Anweisungen Gottes, die er uns gibt. Ich habe nichts gegen das Wort Gebot oder Anweisungen oder wie auch immer. Nur es muss recht eingeordnet werden. Wenn ich diese von Gott gegebenen zielgemäßen Anweisungen für mein Leben hüte, bewahre, darauf achte, versuche da drin zu leben, aufs Ziel hin, das geht ja immer von hier nach da, gell, nach oben, dann bleibe ich in seiner Liebe. Wenn ich aber aufgefordert werde, alle seine Gebote zu halten, um in seiner Liebe zu bleiben, kann ich doch gleich aufhören. Wer kann denn das? Und von daher ist es wichtig, je worttreuer wir diese Verse lesen, umso schöner wird es doch. Nicht einfacher, darum geht es gar nicht, sondern sinnfälliger. Darum geht es. Das macht Sinn, wenn ich es so betrachte. Und von daher, die Religion macht das umgedreht. Die Religion übt Druck aus. Die Religion sagt dir, du musst was tun, damit du gerettet wirst. Ist noch nicht mal immer falsch, gell? Aber die Vorzeichen sind verkehrt, sondern wir müssen sagen, wir sind gerettet. Auch die, die nicht glauben, sind gerettet. Nur sie müssen noch lernen, das zu glauben. Der Glaube muss ihnen auch geschenkt werden. Wir dürfen glauben und deswegen bin ich in der Gewissheit, er hat mich befreit. Und jetzt gebe ich mir Mühe, diesem Anspruch zu entsprechen in meinem irdischen Leben. Gelingt mir nicht immer, gell? Wir reden ja nochmal drüber, wenn es um das Bekennen der Verfehlungen geht oder Sünden. Das machen wir Montag früh. Ich will nicht vorwegnehmen, sonst kommst du ja am Montag nicht mehr, gell? Okay. Gut, ist das soweit verstanden, wie ich das glaube, verstehen zu müssen nach der Schrift? Das Wort Gebot ist nicht ganz falsch, aber wir müssen es als zielgemäße Anweisung verstehen, weil genau das ist der Sinn des griechischen Wortes. Und diese zielgemäße Anweisung gilt es zu hüten, zu bewahren, darauf zu achten. Und dann geht es mir ein ganzes Stück besser, als wenn ich immer ständig überlegen muss, hast du schon wieder was falsch gemacht, gell? Und die Liebe Gottes ist jetzt nicht mehr in mir, weil da steht, dass das notwendig wäre. So, in Vers 3 dann, ich mache ein Stück weiter, sagt Johannes hier, denn dies ist die Liebe Gottes, auf dass wir seine Innenziele hüten. Und seine Innenziele, seine zielgemäßen Anweisungen sind nicht schwer. Also nochmal, die ins Innere gegebenen, heilsgeschichtlichen, zielgemäßen Anweisungen, die er mir gibt, zu bewahren, ist nicht schwer. Warum? Weil, wenn du bei Jesus bist, bist du zur Ruhe gekommen. Ja, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Warum hat er denn das gesagt? Weil das Religionssystem, in dem er und die anderen gelebt haben, eben eine Belastung war. Und diese Religionssysteme gibt es immer noch. Hat sich nichts geändert. Die gleiche Methode, der gleiche Druck, der gleiche drohende Finger, egal was hinter dem Finger steckt. Das ist einfach falsch. Jesus sagt, na, bei mir hast du Ruhe. Ich habe für alles bezahlt. Mein Joch ist sanft von der Form Golgatha. Gell? Und wenn er das schon vorher gesagt hat, ja, was ist denn danach Golgatha? Nachdem er wirklich bezahlt hat und den Wert seines Blutes im oberen Heiligtum dargebracht hat. Will da jetzt noch einer jammern, wie armselig wir sind? Paulus macht das auch. Aber er hat eine Zielsetzung dabei, nämlich die Zielsetzung, es ist geschehen und jetzt vertraue ich darauf und hüte dieses, was Christus für mich gemacht hat in meinem Leben und lebe auf dieses Ziel hin. Und deswegen kann er im zweiten Brief ja schreiben, 2. Johannes im Vers 6, und dies ist die Liebe, auf das wir gemäß seinen Innenzielen wandeln. Dies ist das Innenziel, so wie ihr auch es von Anfang an gehört habt, auf das ihr in ihm wandelt. Zielgemäß die Gewissheit zu besitzen, er hat für alles bezahlt, ich lebe jetzt in dieser Gewissheit mit ihm, in ihm, durch ihn, aufgrund von seiner Treue. Und das ist das Ziel, um das es geht, was es hier zu bewahren gilt. Und dann sind wir in ihm, dann wandeln wir in ihm. Auch wenn du was falsch machst, wandelst du in ihm. Weil was das bedeutet, was falsch zu machen, zu verfehlen und zu sündigen und trotzdem in ihm zu sein, da reden wir am Montag drüber. So, und dass das nicht schwer ist, hat er, wie ich schon erwähnte, vor Golgatha schon gesagt, denn es geht hier um seine Vermögenskraft. Und ich finde ganz toll, dass der Apostel Paulus einer war, der das wirklich erkennen durfte. Natürlich auch die anderen Apostel, aber Paulus hat so kernige Aussagen, die das nochmal betonen. Ich denke hier an Philipper 4, Vers 13. Da sagt er, zu allem bin ich stark, in dem, der mich innerlich vermögend macht. Da steht ein Wort, ein griechisches Wort, endynamisieren, innen vermögend machen. Dynamo, kennst du vielleicht noch früher am Fahrrad, gell? Heute machen die das anders. Die Dynamisierung des Wortes, ach das Rhema da, das griechische Wort für Rede, ist ja dafür geeignet. Gott dynamisiert durch sein Wort und unser Herr auch. Und deswegen sagt Paulus hier, ich bin in allem stark oder zu allem stark, weil er mich innerlich vermögend macht. Er entdynamisiert mich. Und ja, bei Paulus gibt es noch mehr solche Aussprüche, wie er ja auch sagt, mein Gott wird all euren Bedarf erfüllen und so weiter, Philipper 4,19. Also wir haben viele Hinweise dafür, dass er sozusagen mein Leben regelt, wenn ich ihm ganz vertraue, wenn ich seine Anweisungen, seine zielgerichteten Anweisungen hüte. Es ist eigentlich ganz einfach. Gell? Es ist wahrscheinlich zu einfach, dass viele religionsgeschädigte Menschen nicht fähig sind, diese Einfachheit in ihr Leben hineinzunehmen. Das muss auch geschenkt werden, keine Frage. Ich mache weiter, Verse 4 und 5. Da sagt Johannes hier, da alles das, was aus Gott geworden ist, den Kosmos besiegt. Und dies ist der Sieg, der den Kosmos besiegt. Unser Glaube, unsere Treue, unser Vertrauen, gegründet auf ihn natürlich. Wer aber ist der den Kosmos besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also der Reihe nach. Alles, was aus Gott geworden ist, besiegt den Kosmos. Bist du aus Gott geworden? Wir haben schon drüber gesprochen. Wenn du gewiss bist, brauchst du keine Angst machen lassen von dieser Welt. Kosmos wird ja meist mit Welt übersetzt. Warum ich mich für das Grundtextwort Kosmos entschieden habe, ist 1. Korinther 4, Vers 9. Paulus beschreibt dort, was Kosmos ist. Ich komme nachher nochmal auf ein Wort Jesu zu sprechen, wo das auch wichtig ist, das zu unterscheiden. Paulus sagt in 1. Korinther 4, 9, wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Den Text kennt ihr. Wir sind dem Kosmos ein Theatron, ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Was heißt denn das? Das heißt so, dass zum Kosmos auch die Engel gehören. Das kann ich nicht auf diese Welt alleine beschränken, sondern da gehören auch die Engel dazu. Wenn also hier steht, wenn du aus Gott geworden bist, hast du den Kosmos besiegt, gehören die Engel dazu. Und ich bin ganz sicher, dass ein Leibesglied des Christus von keinem Engel, auch von keinem Dämon irgendwie geschädigt werden kann oder angegriffen wird. Entweder sind das psychosomatische Störungen, die ein Glaubender auch haben kann, oder er ist nicht in Christus. Wenn du wesenseins mit ihm bist, gibt es keine Dämonisierung. Christus ist als Tempel Gottes und auch wir als Tempel Gottes rein. Das ist so. Und deswegen muss ich wissen, wenn es hier um den Sieg über den Kosmos geht, gehört die Engelwelt dazu. Und da ist die Frage, wenn diese, Jesus hat mal gesagt in Johannes, der 1. Johannes 2, tut Johannes das wiederholen, die Welt vergeht, gell, und ihre Begierde. Ja, der Kosmos wird vorbeigeführt, steht da wirklich. Aber warum denn? Weil er das Ziel nicht erreicht. Wir sind zielgemäß orientiert und die Welt eben nicht. Der Kosmos wird vorbeigeführt an dem Ziel. Der Kosmos vergeht, klingt auch nicht schlecht. Das stimmt ja auch zum Teil. Aber es geht immer um das Ziel. Die einen sind aufs Ziel ausgerichtet und die anderen eben nicht. Und es ist die Frage, wie besiegen wir den Kosmos oder warum besiegen wir den Kosmos? Und ich will euch hier, wie viel sind es, sieben Bibeltexte will ich euch jetzt vorlesen, wo die Gründe drinstehen, warum wir den Kosmos besiegt haben. Die Reihenfolge spielt keine Rolle, hat nichts mit Wertigkeit zu tun. Wie ich auf diese Reihenfolge komme, weiß ich selber nicht mehr heute. Gell? Die stehen einfach der Reihe nach hier. Sind alle wichtig. deswegen spielt die Reihenfolge keine Rolle. 1. Johannes 4, Vers 4. Warum besiegen wir den Kosmos, ist die Frage. Die Antwort lautet 1. Johannes 4, 4. Ihr seid als Gott Kindlein und habt sie besiegt. Warum? Weil der, der in euch ist, größer ist, als der in dem Kosmos ist. Ist Christus in dir? Sind wir Wesens eins? Ja, was will denn dann der, der in dem Kosmos ist, dann noch der Pächter des Kosmos ist, uns antun? Gar nichts, gell? Also, warum besiegen wir den Kosmos? Weil der Herr in uns ist, ja? Und das dürfst du glauben, für wahr halten, darauf vertrauen. Zweiter Grund, Petrus sagt dazu in 1. Petrus 1, Vers 23, dass wir als Wiedergewordene nicht aus verderblichem Samen, sondern aus unverderblichem sind durch das lebende und bleibende Wort Gottes. Wie sind wir wiedergeworden? Aus unverderblichem Samen. Das ist göttliche Wesenheit. Ja? Und deswegen kannst du den Kosmos oder hast du den Kosmos besiegt. Wenn du das glauben kannst, für dich in Anspruch nehmen und weißt, das stimmt. Oder ich vertraue darauf. Im Johannes Kapitel 1, in Vers 13, ein weiterer Grund. Johannes schreibt, die nicht aus Blut, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geworden sind. Die aus Gott geworden sind, haben den Kosmos besiegt. Bist du aus Gott geworden? Jetzt kannst du sagen, die ganze Schöpfung ist aus ihm herausgekommen. Und da müssen wir jetzt ein extra Seminar zu machen. Wie ist die Welt entstanden? Wie sind die Engel entstanden? Wo kommt wann was her? Alles richtig. Hier geht es um heilsgeschichtliche Wesenheiten, die sozusagen das ausgesuchte Heilswerkzeug Gottes sind. Und die stehen immer an der ersten Stelle. Um die geht es zunächst. Die anderen kommen danach dran. Die kommen alle dran. Aber eben in der Reihenfolge, wie Gott sie festgelegt hat. So, wir haben 2. Petrus 1, Vers 4 noch. Da redet er nicht vom unverderblichen Samen, sondern hat einen anderen Begriff. Er sagt, spricht von der Verheißungen Gottes, durch die uns die wertvollen und größten Verheißungen geschenkt worden sind, auf dass ihr durch diese Gemeinschafter göttlicher Natur werdet, als Entflohene der Begierde des Verderbens, die in dem Kosmos ist. Wir werden Gemeinschafter göttlicher Natur, wenn wir das, was wir bis jetzt besprochen haben, für uns für wahrnehmen können, vertrauen darauf. Jetzt hat noch Paulus noch einen Hinweis, der wird gerne auch anders gedeutet, in 2. Korinther 5, Vers 17. Da sagt er, denn daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Ich bin ja froh, dass der Satz noch weitergeht, gell? Weil wenn der hier aufhören würde, hätten wir ein Problem mit den Brüdern, die sagen, Wiedergeburt ist was für Israel, die Ekklesia ist eine neue Schöpfung. Vorsicht. Paulus schreibt noch was dazu, zu diesem Satz. Also, ich lese noch mal ganz. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Die anfänglichen Zustände kamen daneben. Siehe, neue sind geworden. Dasselbe Wort, wie es immer für Gebären gebracht wird. Ja. Also, die neue Schöpfung ist etwas Neues geworden aus Gott. Deswegen kannst du nicht sagen, Wiedergeburt ist für Israel. Nein, das Werden aus Gott hat das Werden aus Gott hat den Charakter der Leibesgemeinde. Ja, darum geht es. Die Leibesgemeinde ist eine geistliche Einheit, die die gleiche Wurzel hat, das gleiche Werden. Und deswegen, es war ja die Frage, warum besiegen wir den Kosmos? Weil alles für uns, mit uns und in uns neu geworden ist. Aber wenn hier neue Schöpfung steht. Warum haben wir den Kosmos noch besiegt? Johannes Kapitel 17, aus dem hohen priesterlichen Gebet von Jesus, die Verse 14 und 16. Da sagt er, ich habe ihnen dein Wort gegeben und der Kosmos hasst sie, da sie nicht aus dem Kosmos sind, so wie ich nicht aus dem Kosmos bin. Sie sind nicht aus dem Kosmos, Vers 16, Bestätigung, so wie auch ich nicht aus dem Kosmos bin. Wenn ich hier lese, sie sind nicht von dieser Welt, dann ist zumindest mein Verständnis immer gewesen, ja, die Welt ist schlecht und ich bin gut. Gell? Ich war ja Religionist, ich war gesetzlich treu, ich war gut. Die Welt war schlecht und ich war gut. Aber gelebt haben wir alle hier, gell? Und ich weiß nicht, wie du das empfindest oder verstanden hast, wenn es heißt, ihr seid nicht aus der Welt. Da gibt es eine schöne Erfahrung, müssen ja mal lachen. Gell? Da geht ein Mann nachts über den Friedhof, ein Gläubiger, gell? Und da kommt ein anderer ihm entgegen und der sagt zu ihm, er will rauchen, gell? Und sagt zu ihm, haben Sie mal Feuer für mich? Und da hat der andere gesagt, als ich noch in der Welt war, habe ich aufgeraucht. Und da ist der andere schnell fortgerannt. Gell? Der hat gedacht, sie sind auferstanden. Und versteht ihr? Deswegen der Begriff von der Welt, das klingt so wie, ja, früher war ich weltlicher Sünder, habe alles falsch gemacht, jetzt bin ich gerecht, gell? Ich bin Religionist, ich bin gerecht. Es geht hier um eine Existenzfrage. Die Existenzfrage ist, so wie Jesus nicht aus diesem Kosmos ist, ist auch seine Leibesgemeinde nicht aus dem Kosmos. Die sind wohl woanders her. Der Kosmos kam später. Müssen wir jetzt über Präexistenz reden. Das heißt, Jesus und seine Leibesgemeinde waren ja präexistent. Da gab es noch gar keinen Kosmos. Deswegen sind die nicht aus dem Kosmos. Ist aber ein anderes Thema. Ich möchte es aber hier nicht unerwähnt lassen. So, letzter Hinweis, warum besiegen wir die Welt? Epheser 1, Vers 4, den kennt ihr wahrscheinlich fast alle. Gibt ja so Texte, ich sage mal, zum Wecken. Gell? Also wenn du um Mitternacht geweckt wirst und jemand sagt, Epheser 1, Vers 4, müsst ihr gleich wissen, was da steht. Und solche Wecktexte gibt es ja einige. Wer heißt halt jeder andere Wecktexte, das weiß ich auch. Gell? Aber es gibt ein paar ganz bestimmte, die müssten wir eigentlich alle wissen. Epheser 1, Vers 4, ich lese es aber ganz. So wie er uns auserwählt in ihm, nämlich in dem Christus, wann? Vor Herabwurf des Kosmos, bei euch steht wahrscheinlich Grundlegung der Welt, dass wir Heilige und Makellose vor ihm sind in Liebe. Herabwurf des Kosmos ist für mich und für die Brüder, die es so sehen können, der Herabwurf der ersten Schöpfung, 1. Mose 1, Vers 1. Und bevor das geschehen ist, sind wir in Christus auserwählt. Und da gab es diese Menschheit noch nicht. Das ist der Grund, warum wir den Kosmos besiegt haben, oder die Gründe, die 7 oder 8 Gründe, die ich aufgeführt habe. Vielleicht findest du noch ein paar mehr. Und jetzt die Frage, was ist das für ein Sieg? Was ist das für ein Sieg? 1. Korinther 15, 57 schreibt Paulus in seinem berühmten Auferstehungskapitel: Gnade aber ist dem Gott, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Was ist das für ein Sieg? Er, unser Herr, hat zuerst den Kosmos besiegt als Haupt der Leibesgemeinde. Und deswegen, wenn hier steht, bei euch steht wahrscheinlich Dank sei Gott, da steht Charis, die Gnade im Vers, gleich als erstes Wort. Warum ist das Gnade für Gott? Gnade aber ist dem Gott, das sagen viele, das kann es nicht sein. Ja doch. Stell dir vor, Gott hätte diesen Rettungsweg nicht ersonnen oder gewusst oder gemacht, dann wäre das für ihn ja nicht nur peinlich, sondern auch unangenehm. Mir fehlen die Worte dafür. Also wenn, stell dir vor, Gott sitzt auf seinem Sofa, gell, guckt auf diese Welt und sagt, Mensch, alles falsch gemacht. Gell. Hätte ich das alles bloß anders gemacht. Kannst du dir das vorstellen, dass es so Gott gibt? Gell? Also ich nicht. Mein Gott hat vorher gewusst, was er macht. Mein Gott wusste, wie es ausgeht. Mein Gott hat alles im Griff. Da geht nichts schief. Und deswegen ist das wie zurück, Heinrich Langenberger hat das mal gesagt, wie zurückfließende Gnade zu Gott. Es ist für ihn auch ein Gnadenakt gewesen, das so zu machen. Und es ist für ihn wie ein Gnadengeschenk zu sehen, dass seine Schöpfung zum Ziel kommt, Römer 11, 36, wieder in ihn zurück. So müsste man das verstehen. Wenn du natürlich heilsgeschichtlich anders tickst, dann schreibst du halt den Dank sei Gott, ist auch nicht falsch, gell? Wenn sie nur alle danken würden. Und was für ein Sieg ist das noch? Gleiches Kapitel, 3 Verse vorher, Vers 54. Wann aber dieses zu Tode kommende die Todlosigkeit angezogen haben wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben worden ist: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Das hat Jesus gemacht auf Golgatha. Das Haupt ist gestorben für alle, nicht nur für seinen Leib, sondern für den ganzen Kosmos, wie wir im 1. Johannes 2, Vers 2 ja lesen können. Er ist nicht nur für unsere Verfehlung gestorben, sondern für die des ganzen Kosmos. Und das Ganze ist keine Eigenleistung. Das haben wir nicht gemacht, sondern Paulus schreibt in Römer 8, Vers 37, jedoch in allen diesen übersiegen wir durch den, der uns liebt. Ohne Jesus geht es nicht. Also auch hier ist wichtig, sein Glaube, seine Treue, du hast ja gebetet, glaube ich, seine Treue, sein Glaube sind die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt glauben können. Wenn Jesus nicht treu gewesen wäre, würde dir dein Glaube gar nichts nutzen. Ja, also immer seine Treue steht am Anfang. Meine Treue, mein Glaube ist auch wichtig, aber an zweiter Stelle, nie an erster. Darauf müssen wir achten. Ja, und Jesus gibt noch das tröstliche Wort in Johannes 16, macht euch keine Sorgen, sagst es mit meinen Worten, ich habe den Kosmos besiegt. Ja, und wenn ich jetzt Teil des Siegers bin, was ist dann mit mir? Dann haben wir auch den Kosmos besiegt. Gell? Also es gibt viele, viele Gründe dafür. Ich komme zu den letzten drei Versen. Die sind vielleicht etwas schwierig. Da heißt es, dieser ist der, der gekommen ist durch Wasser und Blut und Geist, Jesus Christus, nicht in dem Wasser allein, sondern in dem Wasser und in dem Blut. Und der Geist ist der, der bezeugt, da der Geist die Wahrheit ist. Da sind drei, die bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind hinein in das eine. Ja, Wasser, Geist, Wasser, Blut und Geist, genau, drei Dinge. Was verstehen wir unter Wasser? Heilsgeschichtlich, biblisch, denkend gibt es das, die Wasser des Wortes, Epheser 5, 26, sagt uns Paulus, dass wir geheiligt und geheiligt werden im Bad des Wassers der Rede Gottes. Also das Wort wird als Wasser bezeichnet, dann der Geisteszufluss. Da sagt Jesus in Johannes 7, Vers 38, der an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebenden Wassers fließen. Also Wasser hat es mit Leben zu tun. Denk an das Jerusalem droben, was passiert da? Da kommt ein Fluss raus im vierten Kosmos, so wie ich das sehe. Und da müssen die Nationen Wasser trinken und Blätter essen, um geheilt zu werden. Das Wasser des Lebens, also Wasser hat es mit Leben zu tun auch. Und wenn wir den Geistesfluss hier auch als solchen sehen können, dann wissen wir, ohne den Geist Gottes geht es nicht. Und das Wasser des Lebens, in dem hat auch Jesus zu der Frau am Brunnen gesprochen, ich habe es schon mal erwähnt, wo er sagt, wenn du das Wasser trinkst, was ich dir gebe, dann wirst du nie mehr durstig. Und wenn wir ein wenig auf die Farbenlehre der Schrift achten, Arthur Moule hat es mal gemacht in einer sehr schönen Arbeit, ist schon länger her. Ich glaube, hier steht bei mir 1966 die Farbenlehre, da ist Geist gelb, das Wasser ist blau und das Blut ist rot. Macht Sinn, gell? Und wenn wir jetzt überlegen, wie hängt das jetzt zusammen mit diesen drei Zeugen, dann, ich bin ja auch Kunstmaler, gell? Ich weiß, wie man Farben mischt. Und natürlich sind die Farben, die wir zur Verfügung haben, nicht rein. Gell? Du musst jetzt an ganz reine Farbe denken, wenn du das Folgende hörst. Man kann aus Gelb, Blau und Rot alle Farben mischen. Alle Farben sind in diesen drei Farben begründet. Wenn man alle drei Farben oder alle Farben, die es gäbe, gibt, zusammenmischen würde, reine Farben, dann hast du wieder Weiß. Geht aber nur, geht nicht mit unseren irdischen Farben. Da musst du eine spezielle Computermischmaschine haben, die das hinkriegt. Also wir haben dann,
wenn du bei Licht alle Farben blendest, dann ist es Weiß. Wenn du normale Farben nimmst, dann wird alles zusammen schwarz. Das ist nur mit Licht,
okay.
Wenn alles weiß.
Und darum geht es hier. Ja, ja. Darum geht es hier. Ja. Weil das Licht, Gott ist das Licht, Christus ist das Licht. Was kam, was ist mit dem Licht passiert? Das Licht kam in diesen Kosmos, Johannes 1. Wir sahen seine Herrlichkeit. Was ist auf Golgatha basiert? Das Licht wurde gebrochen. Wenn du jetzt ein Glas Prisma nimmst oder einen Wassertropfen oder einen Regenbogen, dann siehst du, das weiße, gebrochene Licht hat diese drei Farben. Sozusagen das Licht wurde aufgespalten, der Sohn Gottes in seiner Göttlichkeit, in seiner weisen Göttlichkeit hat sich sozusagen geopfert und ist in diese drei Farben gekommen. Und wenn das gebrochene Licht, Philipper 2, Vers 5 bis 11, ist ja der klassische Text dafür, er verließ die Gottgleichheit, wurde Mensch, ging in den Tod, zwischendrin war er auf der Engelebene. Also hier ist sozusagen Christus, wie in einem Prisma das Licht gebrochen worden. Und jetzt haben wir diese drei Zeugen, den Geist, das Wasser und das Blut, als Ergebnis, wie eben auch schon beschrieben. Ja, und auch auf diese Art und Weise findet man immer wieder, auch aus der Physik heraus, göttliche Bilder, die uns das Handeln Gottes vor Augen führen. Ja, was haben wir heute Vormittag gelernt, wäre die Frage. Ich sage euch das, weil ich erwarte nicht, dass ein Zuhörer jetzt für sich eine Wiederholung machen kann. Also wenn jemand mitschreibt, wie die Doris, dann könntest du es eigentlich jetzt machen. Gell? Dann brauchst du da, kannst du angedacht, war ich fertig geben. Ne? Okay. Also, was haben wir gelernt? Jeder, der wortgemäß glaubt, dass Jesus der Messias oder der Christus ist, ist aus Gott geworden. Und wer die von Gott gegebenen Innenziele hütet, der hat das Zeugnis, dass die Liebe Gottes in ihm ist. Und ein solcher ist aus Gott geworden und hat damit den Kosmos besiegt. Hat besiegt. Und der Geist bezeugt nun zusammen mit Wasser und Blut die wesenhafte Göttlichkeit aller Beteiligten. Es geht nicht nur um das Haupt, auch die Glieder sind wesenseins. Und damit haben wir das Zeugnis des Geistes, wie es Paulus ja auch sagt, der Geist zusammen bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, ich wünsche euch allen von Herzen die tiefe Gewissheit dieser Wesenseinheit mit Gott auf biblischer, schriftgemäßer, wortgemäßer Grundlage. Ja, der Herr segne sein Wort an euch allen. Amen.